Ja, ich begrüße euch alle heute Morgen zu unserem Gottesdienst hier. Und das Thema, das ich für diesen Gottesdienst gewählt habe, das lautet: Wir erheben unseren Gott durch Dankbarkeit. Wir erheben unseren Gott durch Dankbarkeit. Vor einiger Zeit, da war ich eingeladen zu einem Vortrag bei der Katholischen Akademie in Chemnitz. Da ging es um was Wissenschaftliches, Gen und Umwelt war das Thema. Ich hatte da einen kleinen geistlichen Ausblick dann gegeben am Ende. Und da kam ein Mann auf mich zu, den ich nicht kannte. Und er stellte mir eine Frage, die ich nicht erwartet hatte und die auch nichts mit dem Thema zu tun hatte. Der fragte mich, out of the blue, wie die Engländer so schön sagen, einfach so, sagte: Was glauben Sie denn, was haben Sie, Christen hier auf der Erde zu suchen? Was haben die für einen Job? Was denken Sie, was ist Ihr Job als Christ? Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, wenn ich jetzt eine halbe Stunde zum Überlegen Zeit gehabt hätte. Irgendwie habe ich dann geantwortet zu meiner eigenen Verblüffung: Wir sind hier, um Gott groß zu machen und die Ehre zu geben. Mein Job ist, Gott zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Ich war selber verblüfft. Ich bin jetzt nicht so fromme Sachen drauf, wenn ich mit fremden Leuten rede, aber das war tatsächlich meine Antwort gewesen. Und das kommt so ein bisschen das Thema heute sein. Wir sind hier, das ist unser Job, sage ich mal so salopp, Gott groß zu machen. Und heute wollen wir miteinander betrachten, was das heißt, Gott groß zu machen und wie man das tun kann. Und ich habe einen Leitvers ausgesucht. Der Leitvers für diese Predigt, das ist also jetzt einer der Texte, an dem ich mich orientieren will. Ich werde auch noch andere Verse betrachten, aber so ein bisschen das Leitmotto, das Leitvers ist aus Psalm 69, Verse 31 bis 32. Da schreibt David, hier in der Schlachterübersetzung: Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird das zentrale Thema sein, und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. Im Englischen ist das noch ein bisschen anders ausgedrückt. Zu dieser Vers gibt es verschiedene Übersetzungen, auch im Deutschen. Im Englischen steht das noch ein bisschen anders. Da steht: I will praise the name of God with a song and I will magnify him with thanksgiving. Ich werde ihn groß machen, vergrößern durch Danksagung. Also Gott groß machen und Danksagen hängt offensichtlich miteinander zusammen. Und wenn wir uns in der Bibel umschauen, was haben Menschen, die Gott kennen, die eine lebendige Gemeinschaft mit ihm haben, die ihn lieben, die Jesus lieben, was haben die für Aussagen, was haben die für Wünsche, was wollen die? Und da schauen wir mal in ein paar Verse hinein. Und all diesen Versen ist gemeinsam, dass Menschen, die Gott kennen, den Wunsch haben, ihn groß zu machen. Und ich behaupte mal, das ist ein Wesensmerkmal, das ist ein Kennzeichen des Christseins, ein Kennzeichen eines lebendigen Glaubens, ist der Wunsch, dass Gott groß wird. Im Psalm 40, Vers 16 heißt es: Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen, die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, der Herr ist groß. Oder Psalm 34, Vers 3: Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Psalm 48, groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Das sind Worte aus dem Alten Testament von David überwiegend, der den Wunsch hat, dass Gott groß ist. Aber auch im Neuen Testament finden wir Ähnliches. Paulus schreibt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Paulus hat auch den Wunsch für sich und auch für die Korinther: Tut alles zur Ehre Gottes. Das ist sozusagen der Job der Korinther, dass das, was sie tun, zur Ehre Gottes tun. Im Philipperbrief schreibt er was, muss ich sagen, schon echt starker Stoff ist für mich. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, wie alle Zeit so auch jetzt, dass Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei durch Leben oder Tod. Das heißt, Paulus hat den dringlichen Wunsch, dass Christus groß gemacht wird, egal wie er selber dabei wegkommt. Sei es durch Leben oder Tod. Das Vorrangige ist also nicht die eigene Wellness, das eigene Wohlbefinden für Paulus, sondern die Größe Gottes. Ein bisschen erinnert mich das auch an Johannes dem Täufer, der mal gesagt hat: Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist Kennzeichen lebendigen Glaubens, dass wir den inneren Wunsch haben, dass Gott groß gemacht wird. Das gilt für den Einzelnen, das gilt auch für uns als Gemeinde. Auch eine Gemeinde hat einen Job, und neben vielen sozialen Aufgaben, die es natürlich auch noch gibt, hat eine Gemeinde auch den Job sozusagen, gemeinsam Gott wertzuschätzen. Und im Folgenden werde ich ein bisschen darlegen, was das bedeutet, was das heißt, Gott zu erheben, Gott groß zu machen, wie man das tut. Und bevor ich da einsteige, möchte ich noch kurz für uns beten und möchte bitte aber dazu sitzen zu bleiben. Ja, Jesus, wir erkennen, dass wir dich groß machen sollen. Wir erkennen aber auch in gleicher Weise, dass uns das oft nicht gelingt, dass wir oft ganz andere Sachen im Kopf haben, von vielen Kleinigkeiten auch bestimmt sind. Und wir können dich nicht groß machen, wenn du deine Größe uns nicht offenbarst, wenn du uns nicht selber durch deinen Heiligen Geist zeigst, wie groß du bist. Wir haben ein hartes Herz oft und denken an uns, nicht an dich, wollen lieber selber groß sein, als dass du groß wirst. Und deswegen wollen wir dich um deine Gnade hier bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wirkst, dass wir mehr von dir sehen können, deine Größe mehr auch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen wahrnehmen können und auch du in uns den Wunsch bewirkst, dass wir dich in uns selber, in unserer Gemeinde, um uns herum, aber auch in unserer Umwelt nach außen hin dich groß machen können. Dafür brauchen wir deinen Beistand und deinen Segen. Amen. Ja, Gott groß machen, das hört sich ja ein wenig seltsam an. Gott ist ja eigentlich schon groß. Es gibt zwei Formen von groß machen. Wenn wir uns mal Gedanken machen, wie kann man etwas groß machen, warum, dann gibt es zwei Formen. Einmal, sage ich mal, das Mikroskop groß machen und das Teleskop groß machen. Also ein Mikroskop macht etwas Kleines groß. Da kann man Dinge sehen, die eigentlich winzig klein sind und die erscheinen uns dann riesig. Also etwas Kleines groß machen, das macht ein Mikroskop. Oder manchmal machen das auch Werbeprospekte. Meine Frau und ich, wir fahren gerne nach Dänemark. Da gibt es jetzt nicht so viele Attraktionen und da wird alles so ein bisschen groß gemacht. Da sahen wir mal so hier irgendwie so einen Hinweis da und da gibt es ein Hünengrab. Ganz tolles Ding. Wir kamen dahin, das war eigentlich so ein kleiner, sanfter Hügel. Da lagen noch ein paar Steine rum. Das, also wären wir nie drauf gekommen, dass das was Besonderes ist. In dem Prospekt wurde dieser Huppel da auf der Wiese groß gemacht. Und das ist eine Form des Großmachens. Oder ich hatte mal ein Zimmer in Barcelona, irgendwie hieß es im Hotel, Meeresblick. Da musste man sich so 1,5 Meter aus dem Fenster lehnen und dann sah man durch so einen Häuserschacht ein Stück von dem Meer. Da wurde etwas, ich will nicht sagen, das Kleine ist, aber etwas, was man sich nicht so vorgestellt hat, groß gemacht. Demgegenüber steht eine andere Art von Großmachen, nämlich wie ein Teleskop das tut. Wenn wir abends in den Himmel gucken, dann sehen wir so kleine Punkte und das Teleskop zeigt uns, dass diese kleinen Punkte gewaltig sind, dass das gewaltige Sterne sind, da passt die Erde 1000 bis 10.000 Mal rein, so groß sind die. Und wir sehen aber nur einen kleinen Punkt, wir nehmen das nicht in seiner Größe wahr. Und diese Art Großmachen, wie ein Teleskop, das ist unsere Aufgabe, denn Gott ist groß, das Problem ist nur, er erscheint uns nicht so. Er kommt uns manchmal winzig vor, so winzig, dass manche sagen, die gibt es überhaupt gar nicht. Und das ist diese Art Großmachen, die, denke ich, bin ich mir ganz sicher, die David und Paulus im Sinn haben, wenn sie sagen, wir erheben den Namen des Herrn, wir machen den Herrn groß, dann meinen sie dieses teleskopartige Großmachen. Nicht einen kleinen Gott toll darstellen, sondern einen gewaltigen Gott so darstellen, dass man ahnt, wie groß er ist. Das ist unsere Aufgabe, ein teleskopartiges Großmachen. Um Gott groß machen zu können, müssen wir aber auch immer wieder neu uns bewusst machen, dass er groß ist. Und da ist es gut, dass man immer mal wieder sich ein paar Bibelstellen vor Augen führt, die von der Größe Gottes sprechen. Beispielsweise im Psalm Vers 147, 4 bis 5, da heißt es, er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Oder in Offenbarung 11, da heißt es, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Hier wird Gott groß gemacht. Sie sehen ihre Größe und wir können, wenn wir solche Verse betrachten, immer wieder neu auch uns bewusst machen, wie groß Gott ist. Auch Paulus tut das. Er schreibt im Römerbrief 11,33, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Sprüche 3,19, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Hier ist von der Größe Gottes als Schöpfer, als von seiner Weisheit, von seiner Erkenntnis, von seiner Allmacht die Rede. Und in gleicher Weise, wie Gott als Schöpfer groß ist, ist er noch in einer anderen Weise groß, so wie es hier im Psalm 57 heißt, nämlich groß durch Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben einen mächtigen Schöpfergott und in gleicher Weise, so wie er Himmel und Erde schafft, in so großartig ist auch seine Barmherzigkeit. Psalm 57, 11, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Psalm 103, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, und uns nicht vergolden nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Gott ist groß und wir kennen seine Größe, wir nehmen sie immer mal wieder wahr, aber oft erkennen wir seine Größe nicht an. Paulus schreibt das im Römerbrief, da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Hier stellt Paulus dar, dass man Gott durchaus auch erkennen kann, dass man ja ihn wahrnehmen kann, aber oft ist es so, und das kann ich persönlich, für mich muss ich das auch so eingestehen, aber immer mal wieder, zumindest habe ich Phasen, wo ich ihn weder als Gott verherrliche, noch ihm Dank darbringe. Gott verherrlichen und Dank darbringen kommt hier zusammen, das werden wir nachher noch sehen, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, ich hoffe, ich spreche nur für euch, aber möglicherweise nur für mich, Entschuldigung, aber vielleicht trifft es auch für euch ein wenig zu, Entschuldigung. Ich kann für mich definitiv sagen, ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich Schwierigkeiten mit dieser Dankbarkeit und mit Gott groß machen habe. Und das sind immer zwei Gründe, wenn ich gucke, warum ist das so, was sind das oder was zeigt sich da? Da zeigen sich zwei Dinge. Das eine ist Ignoranz und Gleichgültigkeit. Also das ist ein Grund, bei mir zumindest, dass ich Phasen habe von Ignoranz und Gleichgültigkeit. Ich kenne Bibelverse von der Größe Gottes. Ich nicke auch und sage, das ist bestimmt richtig so und ich lasse mir die aber manchmal nur so in der Form durch den Kopf gehen, dass die links reingehen und rechts wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so kennt, man singt manchmal so ein Lied mit und es geht überhaupt nicht ins Herz. Man hat so Phasen, singt man, dein Verstand ist unermesslich, du bist Herr, reich an Macht und Größe, aber irgendwie berührt es das Herz nicht, man bleibt kalt, man bleibt da irgendwie. Es geht einfach an einem vorbei. Und das ist immer mal wieder so. Das ging nicht nur uns so, das ging auch schon David so, das ging auch großen Männern Gottes so. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen öffnet. Dieses Teleskop, von dem ich eben sprach, das haben wir nicht selber. Wir sind das nicht von alleine. Wieso, wie wir einen Stern nicht mit bloßem Auge in seiner Größe sehen, so brauchen wir eine Sehhilfe. Wir brauchen eine Sehhilfe, um die Größe eines Sterns wahrzunehmen. Und diese Sehhilfe, die brauchen wir auch von Gott. Paulus schreibt in Epheser 1, Verse 18 bis 19, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Macht an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus spricht vom Reichtum, von der Stärke, von der Herrlichkeit Gottes, von der Hoffnung seiner Berufung. Und er schreibt am Anfang, er erleuchtet die Augen unseres Herzens. Und das ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Das einzige Mittel gegen Gleichgültigkeit und Ignoranz ist, dass Gott uns die Augen öffnet. Ich fuhr mal bei einer Mitfahrgelegenheit mit jemandem mit und der sagte mir, ach weißt du, früher habe ich mich gefragt, ob es wohl Gott gibt oder nicht. Und wenn es ihn gäbe, dann würde ich ihm wohl folgen. Inzwischen denke ich, auch wenn es ihn gibt, dann ist es mir eigentlich auch egal. Absolute Gleichgültigkeit. Absolute Ignoranz. Und diese Ignoranz, die heben wir uns selber nicht weg. Das kann auch niemand in seiner Predigt leisten, so eine Ignoranz, wenn sie da ist, zu entfernen. Das unter eine Gleichgültigkeit, das kann nur Gott. Und deswegen müssen wir immer wieder auch beten, wie Paulus bittet, für uns und füreinander, dass Gott uns die Augen erleuchten möge unseres Herzens, damit wir überhaupt ihn wahrnehmen können. Und das Zweite, was passiert, ist Vergesslichkeit. Das man muss sich auch immer wieder ermahnen, neben der Ignoranz gibt es auch die Vergesslichkeit. Man muss sich immer wieder auch aufrütteln. Auch David tut das. David ist ein Mann nach Gottes Herzens, aber auch er schreibt bevor er Gott lobt, sie lesen wir Psalm 57, 9 bis 11, wache auf, meine Seele. Wache auf, meine Seele. Das ist das, was wir auch immer wieder machen müssen. Wir müssen hin und wieder uns selber predigen und auch so eine Mahnung und selbst zusprechen. Wache auf, meine Seele. Und dann zwei Verse weiter schreibt er dann, Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bist du, bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Zu dieser Erkenntnis, zu diesem Lobpreis kommt er, nachdem er sich vorher ein wenig wachgerüttelt hat. Das ist also menschlich, das ist normal. Selbst der Mann nach Gottes Herzen muss sich hin und wieder wachrütteln. Doch wir müssen das. Und neben der Ignoranz, die Vergesslichkeit, Da ist es auch wichtig, dass wir uns da immer wieder ranhalten, ein wenig, so wie auch David und Asaf das tun. Psalm 103 heißt es, preise den Herrn meine Seele, mein Inneres seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Die Gefahr des Vergessens, die gibt es immer. Ich weiß nicht, wie euch das geht, mir geht das manchmal so, dass ich Dinge mit Gott erlebe, dass ich denke, oh, das ist super, das vergesse ich nie wieder. Eine Woche später, eine kleine Krise, alles vergessen, dann jammert man so, als hätte man noch nie irgendwas Besonderes mit Gott erlebt gehabt. Also die Gefahr besteht immer wieder, auch wenn wir Großes mit Gott erleben, dass wir bei der nächsten Welle, die da in unser Bötchen schaukelt, dass wir da schon wieder Dinge in Vergessenheit haben. Und da kann man nur tun, was Asaf sagt im Psalm 77, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Und ich denke, es ist gut, ich habe das auch in letzter Zeit öfters mal gemacht, dass man sich einfach mal hinsetzt für 10 Minuten und mal so stehe nochmal durch den Kopf gehen lässt, was habe ich eigentlich mit Gott in den letzten Jahren so alles erlebt. Das ist immer gut, wenn man das mal macht. Wir brauchen das, damit wir gegen unsere eigene Vergesslichkeit angehen können. Und wenn wir das denn wollen, Gott groß zu machen, wenn wir beschlossen haben, ja, ich möchte gerne auch, dass Gott groß wird, das ist mein Wunsch, dann stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das? Jetzt, wir haben eben geklärt, warum. Gott ist groß, aber wir müssen seine Größe wahrnehmen. Die Frage ist, wie? Und jetzt kommt ein interessanter Zusammenhang, den ich so früher bisher gar nicht so gesehen habe. Das Erste, was mir einfiel, das war auch, ist auch in unserem Leitvers so, mit Gesang. Also wenn ich denke, wie lobt man Gott, dann fällt mir als Erstes ein, Lieder singen. Und das ist auch richtig und gut so. Es ist absolut richtig, Gott Loblieder zu singen. Aber es gibt noch ein Zweites, und das ist auch in unserem Leitvers so. Ich habe jetzt hier mal einen anderen, allerdings Psalm 50, wir hatten ja eben gesehen, ihn erheben mit Dank. Und warum ist das, hat das was mit Gott loben zu tun? Im Psalm 50 steht das drin, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Also Gott zu danken ist ein Lobpreis. Gott zu danken bedeutet ganz offensichtlich, ihn zu verherrlichen. In dem Moment, wo wir dankbar sind, tut es nicht nur uns gut und unserer Umwelt und denen auch Menschen, denen wir danken, sondern in dem Moment, wo wir Gott danken, verherrlichen wir ihn. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Ja. Warum ist das so? Wieso ist ein Danksagen, ein Dankeschön an Gott eine Verherrlichung, ein Lobpreis? Wieso erhebt man ihn damit und zeigt seine Größe? Die Antwort ist relativ simpel. Die Antwort ist, haben wir auch so einen Spruch, geben ist seliger als nehmen. Wohltäter, die sind größer als in Anspruchnehmer. Der Geber, der ist mehr als der Nehmer. Und wenn wir Gott Danke sagen, dann erkennen wir ihn als Geber an. Mit unserer Dankbarkeit machen wir Gott letztendlich ein Kompliment. Und wenn wir aufrichtig dankbar sind, dann machen wir ihn groß, denn wir sagen, Gott ist die Quelle aller guter Gaben. Wir machen ihn als Geber groß. Und das ist genau das, was Gott will. Dankbarkeit ist immer ein Zeichen der Zuwendung. Ehrliche Dankbarkeit ist nur möglich, wenn man jemandem auch zugewandt ist. Das kennt man manchmal bei Kindern, die sich dann gestritten haben oder irgendwie der eine hat dem anderen was gegeben. Dann sagt man, sag deinem Bruder Danke. Dann sagt er, Danke. Und sagt er mal dem anderen, sag gern geschehen. Sagt er, gern geschehen. Also Danke und gern geschehen, das kommt eigentlich nicht gut über die Lippen in dem Moment, wo nicht eine gesunde Beziehung da ist. Oder andersrum, wenn man mal überlegt, wann war ich zum letzten Mal so richtig von Herzen dankbar, dann hatte ich immer mit demjenigen, für den ich dankbar war, eine gesunde Beziehung. Also man ist ganz selten dankbar, wenn man mit jemandem im Streit ist. Fällt einem extrem schwer, sich bei einem Feind zu bedanken. Also mit Dankbarkeit machen wir den Geber groß und wir sprechen ein Kompliment aus und wir sprechen auch mit Dankbarkeit Zuneigung aus. Aber Dankbarkeit ist nicht unsere Natur. Ich erinnere mich, unsere Tochter, eine davon, die wie beim Spracherwerb, da erinnere ich mich, da kam natürlich als Erstes, wenn bei den Wörtern, die gelernt wurden, Mama und Papa, und relativ bald kam ein anderes Wort, nämlich ungerecht. Ungerecht und unfair, und dann irgendwann später kam auch dankbar. Und wenn ich so mal gezählt hätte, wie oft kommt das Wort ungerecht und wie oft kommt das Wort Danke, ich würde sagen, das Wort ungerecht kam viel öfter. Also Danke fällt uns schwer. Oder das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Zitat von Josef Reding, so ein Dichter aus Castrop-Rauxel, der hat mal geschrieben, das schwerste Wort heißt nicht, jetzt muss ich selber lesen, schwer ist nicht Popocatépetl, wie der Berg in Mexiko, und nicht Chichitastenango, wie der Ort in Guatemala. Das schwerste Wort heißt für viele Danke. Das heißt, Dankbarkeit fällt uns schwer. Und das ist nicht nur heute so, das war von vor ein paar tausend Jahren so, denn in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Dank auch im Zusammenhang mit Opfer genannt wird. Da heißt es ja, haben wir eben gelesen, Psalm 50, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Also Danke ist ein Opfer. Das ist nicht unsere Natur, das fällt uns schwer. Dankbarkeit ist ein Opfer. Warum ist das so? Warum fällt uns Dankbarkeit schwer? Ganz einfach, das ist genau das Gleiche wie eben. So wie wir durch Dank Gott Ehre geben, fällt uns Dankbarkeit deshalb schwer, weil wenn wir jemandem danken, dann machen wir den anderen groß. Und wir wollen lieber selber groß sein. Wer jemandem dankt und sagt, ich habe das alleine nicht geschafft, ich habe das nicht hingekriegt, danke, dass du mir geholfen hast, der macht den anderen groß und ist in dem Moment selber klein. Der Nehmer ist kleiner als der Geber. Und deswegen fällt uns Dankbarkeit unter anderem auch schwer. Sie entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Wir wollen lieber selber groß sein und als andere groß machen. Und wir wollen nicht zum Beispiel die Krüppel sein, die ohne die kreuzförmige Gehhilfe von Jesus nicht laufen können. Wir wollen auch nicht wie Kranke am Tropf Gottes hängen. Wir wollen lieber stark und unabhängig sein. Wir wollen nicht schwach sein und getragen werden müssen. Wir wollen lieber selber laufen. Eher noch andere mittragen, als selber getragen werden. Darum fällt uns Dankbarkeit schwer. Denn wer dankt, zeigt Schwäche. Oder zeigt, dass er zumindest bedürftig war und ohne Hilfe nicht ausgekommen ist. Und deswegen ist Dank selbst einem teuren Opfer überlegen. Hier in unserem Leitvers heißt es ja, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Jetzt kommt, das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. Es gab verschiedene Arten von Opfern. Das Opfer, was hier beschrieben ist, ein Stier, ein Jungstier, das war ein perfektes Opfer. Das war sozusagen der Mercedes unter den Opfern. Das war das beste Opfer, was man geben konnte. Und selbst das ist weit unterlegen. Unter dem Dank. Ja. Der Dank ist angenehmer, ist wichtiger, dem ist Gott viel wichtiger als jedes beliebige Opfer. Und warum ist das, oder materielle Opfer, und warum ist das so? Psalm 50 gibt da eine Antwort. 58 hatten wir schon. Ja, ich kann das so schlecht nachverfolgen, wo wir da gerade sind. Ja, im Psalm 50 heißt es, ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Also hier die erste Antwort. Ein materielles Opfer ist eigentlich aus Gottes Sicht, hat nicht so einen hohen Stellenwert, weil ihm das alles schon gehört. Du schenkst mir das, was ich schon habe. Es ist genauso, als wenn man jemanden besuchen geht, irgendeine junge Dame besuchen will, dann nimmt man aus deren eigenen Vorgarten die Blumen, klingelt an der Haustür und drückt ihr die Blumen in die Hand. Das macht man nicht. Das ist auch kein Sinn, so ein Geschenk zu machen, denn man schenkt jemandem das, was er eigentlich sowieso schon selber besessen hat. Das ist das eine, warum Gott an solchen Gedanken Dankbarkeit nicht gelegen ist. Und das zweite ist, wenn wir Gott was bringen wollen, dann kann es sein, birgt das die Gefahr in sich, dass wir uns wieder in die Position des Gebers geben wollen. Ich bin der, der was gibt. Ich gebe dir ein Opfer. Was habe ich nicht alles schon für die Gemeinde getan? Was habe ich nicht schon alles für Jesus getan? Wir präsentieren uns immer wieder, die Gefahr besteht, selber als Geber. Wir sind die, die plötzlich mit irgendeinem tollen Geschenk ankommen vor Gott. Und was sagt Gott dazu? Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Psalm 50, Vers 12. Das heißt, hier kommt zum Ausdruck, wer mich hungerte, also ihn hungert gar nicht. Gott hat keine Bedürfnisse. Gott ist perfekt. Er ist nicht defizitär. Ihm fehlt nichts. Es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form ihm etwas bringen können, das ihn größer, glücklicher oder sonst was machen würde. Gott hat keine Defizite. Er ist vollkommen. Wir können ihn nicht auf diese Weise noch in irgendeiner Form bereichern. Ne? Er isst nicht und trinkt nicht, so wie wir, und alles gehört ihm bereits und er hat keine Bedürfnisse wie Hunger oder Durst. Und deswegen ist ein solches Opfer weniger wert. Dankbarkeit hingegen, das ist ein Opfer, was Gott wert ist, einen großen Wert hat, weil wir uns dann ja die Position einnehmen, die wir haben, nämlich die Nehmenden, und er der Geber ist. Und wie ich schon eben sagte, wenn man sich überlegt, wann war man zum letzten Mal so richtig von ganzem Herzen dankbar? Bei mir waren das immer Situationen, wo ich erkannt habe, ich hätte keine Chance gehabt. So Sachen, wo ich mir klar war, also wenn der mir nicht geholfen hätte, dann wäre ich total untergegangen. Ich hatte nicht ansatzweise eine Chance. In so Momenten, wo ich denke, ach, eigentlich hätte ich es auch selber hingekriegt, da, da bin ich nicht so dankbar. Dankbarkeit ist immer, setzt immer voraus, das Wissen, alleine hätte ich es nicht gepackt. Ich hatte nicht die geringste Chance. Das heißt, echte Dankbarkeit, die setzt immer das Akzeptieren der eigenen Unzulänglichkeit voraus. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere eigene Unzulänglichkeit zu akzeptieren, sind wir auch nicht in der Lage, von Herzen dankbar zu sein. Im Psalm 51 heißt es dazu: Herr, tu meine Lippen auch, auch wie das Gebet. Wir können nicht von selber danken, wenn Gott uns nicht auch immer wieder unsere Lippen und unsere Augen aufmacht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Das ist das Opfer, das ist der Dank, dem Gott gefällt der Dank. In einer Situation, in der man anerkennen muss, ich bin unzulänglich, ich bin defizitär, ich kann nichts und nichts haben, es sei denn, dass Gott es mir schenkt. Und diese Haltung, die haben wir leider oft nur im Elend. Die haben wir nicht, wenn wir gerade im Lotto gewonnen haben oder wenn wir gerade was Tolles erlebt haben, sondern oft ist es so, wenn wir mühselig sind, wenn wir beladen sind. Dann haben wir dieses geängstete Herz. Und zu diesen und zu uns in dieser Situation kommt ja auch Jesus. Jesus sagt ja, ich komme nicht zu den Gesunden und zu den Starken, ich komme zu den Kranken, zu den Schwachen. Wenn wir uns die Verse angucken, die unseren Leitvers flankieren, Psalm 69, da hatten wir eben gelesen, ich will Gott ehren mit Dank, da heißt es aber vorher, ich aber bin elend und voller Schmerzen. Und nachher heißt es, die Elenden sehen es und freuen sich. Das heißt, echter Dank kommt oft in einer Situation, in der wir unserer Unzulänglichkeit, unserer Schwäche bewusst sind. Wir hatten in der Einleitung die Verse gelesen und die Begebenheit gelesen in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden. Und dann wurden sie in einen Stock geklemmt. Mit anderen Worten, die saßen so richtig im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme. Und dann beteten sie aber. Normalerweise, ich hätte jetzt verstanden, wenn Silas gesagt hätte, weißt du was, Paulus, also der Tag ist heute aber nicht so gut gelaufen. Aber nichts dergleichen. Ja? Sie sitzen in der wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme und loben Gott mit Lobgesang. Und wir haben gehört, welchen Effekt das hatte. Die Erde bebte, die Mauern brachen auseinander, die Ketten wurden, nicht nur die von Paulus, von allen Gefangenen, wurden sogleich geöffnet. Das heißt, das Lob in der Notsituation, das ist alles. Ist gewaltig vor Gott. Das ist ein Großmachen Gottes, wie wir ihn sonst kaum groß machen können, wenn wir Gott auch in der Not, wenn wir Angst haben, wenn wir Sorge haben um unseren Job oder auch um unsere Kinder oder was auch immer, in dem Moment, wo wir eingestehen, wir sind unzulänglich, wir kommen hier nicht weiter, wir kommen hier allein nicht mehr raus. Und wenn wir dann Gott loben und preisen und ihm Danke sagen, auch wenn er schwer fällt, dann hat das eine gewaltige Wirkung. Und es hat auch, das ist ein gewaltiges Lobpreis Gottes hier, wenn wir das eingestehen. Das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ihn als Geber sehen, denn er ist der Geber aller guter Gaben. Eine Beziehung zu Gott, eine lebendige Beziehung zu Gott, die besteht immer darin, dass man ihn geben lässt und selber bereit ist, das, was er gibt, anzunehmen. Gott verlangt also insofern Großes von uns, dass er verlangt, dass wir auf unsere eigene Großartigkeit verzichten. Das ist eigentlich alles, was wir tun müssen. In dem Vers, den wir als Leitvers haben, da heißt es ja, Psalm 69, die Elenden sehen es und freuen sich. Ne? So schließt Paulus, die Elenden sehen es und freuen sich. Warum freuen sich die Elenden? Deshalb, weil sie in dieser Situation oder weil ich in meiner Situation, wo ich nichts mehr auf die Reihe kriege, genau das habe, was ich Gott schenken kann. Ich kann mir so einen Stier gar nicht leisten, aber das, was ich Gott gerne hätte, das habe ich in dem Moment, nämlich die Bereitschaft zuzugeben, dass er groß ist, dass er großartig ist und dass er der Geber aller guten Gaben sein will. Und wir haben das ja auch vorhin gesungen, Gott ist groß, Gott gibt uns, was wir brauchen, er sorgt für uns, er ist so barmherzig, dass er auch sein eigenes Leben nicht geschont hat, das Leben seines Sohnes nicht geschont hat. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, alles, was wir auch brauchen, um zu umzukommen. Und wir haben aus unserer Kraft nichts, das müssen wir einfach eingestehen und das dürfen wir dann auch bringen. Und das tut mir manchmal gut, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Manchmal liege ich nachts wach, habe ich Sorgen, Ängste, habe auch Fehler gemacht, bin schuldig geworden. Und dann, wenn ich weiß, diese Sachen, die ich jetzt hier anzubringen habe, das sind genau die Opfer, die Gott möchte. Er möchte, dass wir genau das zu ihm bringen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch ihm danken.